Ja, okay. Hat der auch so ein Pieps-Ding, so ein Licht?
Vorne drauf, der ganz obere ist so ein Sender eigentlich.
Okay.
Wenn das nicht geht, weiß ich nicht, warum der nicht geht, weil dann ist er leer.
Ah ja, doch, da ist was. Alles gut, okay. So, jetzt aber. Ja, ich freue mich auch, bei euch zu sein. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Wenn ich jetzt alleine hier wäre, wäre das komisch. Aber das ist so schön, einfach mit euch zusammen zu sein. Und so Gott will und wir leben, dann darf ich am Sonntag schon wiederkommen. Ja, so, also. Und, ach so, es könnte natürlich sein, nach dem Abend, dass ihr sagt, nee, nee, bleibt mal am Sonntag da hinten. Dann schauen wir mal. Okay. Gut, ihr seid ja hier in der Apostelgeschichte unterwegs. Das machen wir in Espelkamp auch. Das ist schön in Espelkamp, da haben wir so ein Bibelgespräch, auch dann zweimal im Monat. Und da sind Arthur Becker und ich so beide immer aktiv. Meistens im Wechsel. Einmal leitet er, einmal leite ich. Und manchmal gibt es Verschiebungen, im Moment sowieso, weil er jetzt dann diese Urlaubszeit hat, jetzt nach der Geburt des Kindes. Und, aber von daher weiß ich, dass ihr hier auch dran seid und ein bisschen voraus. Ich komme jetzt gerade vom Bibelgespräch in Espelkamp. Das ist dann donnerstags von 5:30 bis 5:30. Und da sind wir in Apostelgeschichte 18. Das habt ihr längst hinter euch gelassen. Da seid ihr schon viel weiter, weil wir sind jetzt in Apostelgeschichte 20 und ich mache jetzt einen großen Sprung voraus, ja. Weil eben in Espelkamp, da waren wir gerade noch auf der zweiten Missionsreise mit Paulus, aber ihr seid hier schon auf der dritten Missionsreise mit Paulus. Und Arthur sagte mir, oder Peter sagte mir, es geht weiter im Kapitel 20 ab Vers 1. Diese dritte Missionsreise des Paulus, die hat ja begonnen mit dem Hinweis in Kapitel 18, Vers 23, wo es dann heißt, Paulus war wieder nach Antiochia, das war quasi die sendende Gemeinde, zurückgekehrt. Antiochia, damals Syrien, heute Türkei. Das ist, aber das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, das ist die Stadt im Süden der Türkei, die dann direkt an Syrien grenzt, die heute Antakya heißt und die letztes Jahr bei dem schweren Erdbeben zu großen Teilen zerstört wurde. Gerade auch die Altstadt, das antike Antiochia, da wo Paulus sich aufhielt, wo Gläubige damals sich aufhielten, wo eine Gemeinde entstanden war, die Paulus und seine Mitarbeiter ausgesandt hat, ja. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 18, 23, nachdem er einige Zeit dort bei den Gläubigen in Antiochia zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Das Gebiet von Galatien und Phrygien, das war also erst das, was alles heute in der Türkei liegt, Kleinasien. Da ging es los und dann weiter. Und nun ist er in Ephesus gewesen. Das habt ihr im Kapitel 19 angeschaut. Und in Ephesus, da war es ziemlich heftig geworden, der Widerstand gegen Paulus. Das habt ihr auch alles angeschaut. Das wird dann hier im Kapitel 20, Vers 1 nochmal aufgegriffen. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich. Und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Das, was sich in der Apostelgeschichte liest, oft so, ja, da war er da und hat er da gepredigt und dann war er da und weiter, das sind manchmal aber längere Zeiträume. Manchmal kommt auch so ein Hinweis, wie lange er da war, aber das ist manchmal nur so ein Satz. Aber in Ephesus hat er über 2 Jahre Zeit verbracht. Das ist schon was. Und das Interessante ist jetzt hier in dieser Vers 1, Kapitel 20, der Hinweis, wann ging er weiter, als sich der Tumult gelegt hatte. Er ist nicht vor dem Tumult weggelaufen. Er hat den Tumult da ausgehalten. Es gab auch manchmal, das habt ihr gesehen auf seinen Missionsreisen, Situationen, die waren so lebensgefährlich für ihn, dass dann, aber in der Regel haben das dann die anderen Gläubigen entschieden. Paulus, komm auf hier, gleich weg mit dir jetzt, komm, komm, wir bringen dich weiter, bevor dir darf nichts passieren, ja. Und dann haben sie ihn gleich dann weiter in die nächste Stadt irgendwo begleitet oder so. Aber er war keiner, der weglief, wenn, ja.
wollte er ja auch dahin. Dann haben wir eine Menge sprechen.
Ja.
Und da haben sie ihn ja von abgehalten.
Genau. Haben sie ihn gebremst. War manchmal gut, dass er auch auf andere hören konnte, ne? Und das konnte er auch dann so annehmen, so stehen lassen. Aber er war jetzt grundsätzlich nicht jemand, der weggelaufen ist, wenn es brenzlig wurde, sondern der einfach auch versuchte, hier zu wirken, geistlich zu wirken, einzuwirken, ja, geistlich in der Kraft des Geistes Gottes auf das, was passiert und auf die Menschen. Nachdem sich der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich, und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Dort in Ephesus hat er übrigens den ersten Brief an die Korinther geschrieben, zu denen er dann ja auch wieder unterwegs war in diese Richtung. Und er nahm Abschied von ihnen, zog fort, um nach Mazedonien zu reisen. Dort in Mazedonien hat er dann den zweiten Brief an die Korinther geschrieben. Genau, das waren so seine Reisepläne. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, den Versen 5 bis 9, da erfahren wir auch noch etwas über diesen Plan, den er hatte, diesen Reiseplan. 1. Korinther 16, 5 bis 9. Da schreibt er den Korinthern: Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Also deswegen, ne, Tumult und was da so alles war, was wir im Kapitel 19 sehen konnten, was in Ephesus sich abgespielt hat. Aber sein Plan war klar, und das ist interessant, wie sich Paulus, wenn er plant, immer in dieser Spannung bewegt. Ja, ich habe einen Plan. Dahinter war ja auch eine klare Strategie, das zeigt sich auch in all seinen Missionsreisen. Besonders bei der ersten Missionsreise, was ja jedes Mal eine Pioniersituation war. Jede Stadt, in die er kam, hat er zum ersten Mal aufgesucht und bei Null in der Regel da angefangen. Wenn es eine Synagoge von Juden gab, eine jüdische Gemeinde, ist er dahin, fing da an, das Evangelium von Jesus zu predigen. Da bekehrten sich ein paar Juden, da bekehrten sich auch ein paar gottesfürchtige Heiden, die die jüdischen Gottesdienste besuchten. Und dann kam es da immer zu Spannungen mit der jüdischen Synagogengemeinde, mit den Juden, die nicht Jesus als Messias annehmen wollten. So kam es zum Bruch. Aber das führte dann immer zur Gründung einer Gemeinde in diesen jeweiligen Städten. Und er ging meistens in recht bedeutende Städte, in Provinzzentren und so weiter, Hauptstädte und so weiter von Gegenden, von Provinzen, damit von da aus dann, wenn da so eine Gemeinde erstmal entstanden ist und wirkt, von da aus, wie so von einem Brückenkopf aus, das Evangelium ins Umland hineinstrahlen kann. So, er hat immer eine klare Strategie, und dann zweite Reise, dritte Reise, dann sucht er oft schon wieder diese bei der ersten Reise gegründeten Gemeinden auf, aber zieht bei der zweiten Reise sogar dann ja auch schon viel weiter, wurde schon mal der Radius viel größer, das Gebiet, das er besuchte, und die dritte Missionsreise läuft zu großen Teilen ähnlich ab von diesem Radius. Es sind viele wieder dieselben Gemeinden, die er auch auf der zweiten Reise oder eben, soweit sie hier in Kleinasien waren, schon auf der ersten Reise gegründet hatte. Genau, gehen wir wieder hier in Kapitel 20, Apostelgeschichte. Er zog fort, um nach Mazedonien zu reisen. Vers 2. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. So, jetzt gucken wir uns das da mal an. Da ist der Beginn gewesen, Antiochia. Oh. So, und dann ging es bis Ephesus, Und dann, wenn wir jetzt in Vers 2 lesen, nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Das ist quasi wieder so ein halber Satz, nur ein Nebensatz, der gleich aber ein großes Gebiet und viel Arbeit uns deutlich macht. Das ging erst einmal hier so an der kleinasiatischen Küste mehr oder weniger entlang, also heutige Türkei, wo Gemeinden in einigen Städten bestanden, die er offensichtlich wieder aufsuchte. Dann ging es von Troas aus wieder hinüber nach Europa, nach praktisch, heute gehört das zu Griechenland, aber damals war das Land Mazedonien. Heute ist auch das, ihr erinnert euch an den Streit, den es gegeben hat, ja, zwischen der Republik Mazedonien, die mal zu Jugoslawien gehörte, und dann in den 90er Jahren, als sich Jugoslawien auflöste, wurde Mazedonien ein selbstständiger Staat, nannte sich einfach Mazedonien. Da haben die Griechen immer ein Problem gehabt in den letzten Jahren, weil ein Teil Mazedoniens zu Griechenland gehört. Deswegen musste sich dann dieser neue Staat Nordmazedonien nennen. Also auch heute liegt ein Teil Mazedoniens, gehört zu Griechenland. Das ist dann ungefähr da, wo jetzt hier der rote Pfeil schon ist. Von da ging es dann weiter, Philippi, Thessalonich, ganz bekannte Städte, ganz bekannte Gemeinden, die hat er alle mit Briefen bedacht. Ja? Gemeinde in Philippi mit einem und in Thessalonich mit zweien. Na, das sollte... Ups. Nee, irgendwas klappt nicht so ganz. So, jetzt Thessalonich, Beröa und dann bis darunter Korinth. Ja, das ist dann praktisch das damalige Griechenland, Provinz Achaia. Manchmal lesen wir von Achaia, manchmal von Griechenland. Das ist da unten. Heute nennen wir das die Halbinsel Peloponnes. Das kennt ihr. Vielleicht waren manche im Urlaub sogar schon mal da. Das ist diese südliche Halbinsel da in Griechenland. Jedenfalls, das war quasi seine Reiseroute. Das war das, was er vorhatte, was hier steht. Vers 2, nachdem er das sind jene Gebiete, durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und er brachte dort... Nein, da wollte ich noch was. Moment, sorry. Ich muss noch ein bisschen springen zwischen vorhin und jetzt. Das ist manchmal noch ein bisschen so nah beieinander gewesen jetzt. Ja, Bibelstunde in Espelkamp, Kapitel 18 und zweite Reise. Und da war er nämlich in Korinth, dass ich jetzt nichts hier durcheinander bringe. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen. Nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Das wollte ich noch mal ein bisschen näher darüber nachdenken mit euch. Er hat sie mit vielen Worten ermahnt. Der Begriff im Grundtext hat mehr noch drin als nur dieses Ermahnen, wie wir das vielleicht verstehen. Für uns hat Ermahnen so ein bisschen, es hat so einen leichten Beigeschmack. Ist nicht ganz so toll, wenn man ermahnt wird. Das hat so was so, musste das jetzt sein, ja. Aber im Grundtext, wenn von Ermahnen die Rede ist, ist immer die Dimension der Ermutigung mit drin. Auch die Dimension des Tröstens, des Aufbauens, Tröstens, Ermutigens, Ermahnens. Zuspruch, aufrütteln, aber auch den Zuspruch, hey, und in der Kraft, die Gott dir geben will, kannst du das? Da geht das, ja, so, dass wir das richtig verstehen, ja. Wenn Paulus ermahnt, dann ist das auch ermutigend, tröstend und er tut es mit vielen Worten, er tut das gründlich, ja, überall, wo er dann durchkam und die Gemeinden wieder besuchte. Man merkt einfach, wie sehr sein Herz dafür schlug, dass diese Menschen, diese oft noch recht jungen Gläubigen, wenige Jahre im Glauben, dass sie wirklich Fortschritte gemacht haben in der Jüngerschaft. In ihrem Leben, in ihrer Hingabe an Jesus Christus und im Vertrauen auf ihn und sein Wort und seinen Geist und seine Kraft, das war ihm so ein Anliegen. Und dass die Gemeinden stabil sind, dass sie fest gegründet sind im Herrn und in seinem Wort und sich dann auch weiterentwickeln und Gott weiteres Wachstum schenken kann. und diesen Gemeinden weitere Menschen anvertraut, die gerettet werden und sie sich so auch weiterentwickeln können. Man merkt, wie sehr einfach da Paulus Herz schlug, diesen Dienst treu zu tun. Dazu auch noch eine Parallele in 1. Thessalonicher 2, die Verse 11 und 12. Da schreibt er: Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. An dieser Stelle übersetzt die Schlachter das Wort mit den beiden Begriffen, ja, ermahnt und ermutigt. Wie ein Vater seine Kinder. Da ahnen wir etwas von diesem Herzen des Paulus, der so eine Hingabe lebt und so eine Sehnsucht hat, diese geistlichen Kinder, die zum Glauben kamen durch ihn oder durch andere und die einfach noch jung waren im Glauben, sie weiter zu fördern, ein geistlicher Vater, ein geistlicher Mentor für sie zu sein, einer, der ihnen hilft, treu zu sein und zu wachsen im Glauben an Jesus, ja. Ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Also wenn wir uns fragen, was heißt es eigentlich, so zu leben, dass Gott geehrt wird, dass es irgendwie auch würdig ist für Gott? Was ist der Maßstab dafür? An welchem Maßstab sollen wir Maß nehmen, wenn wir wirklich mit unserem Leben, wie wir es leben, Gott ehren wollen? Der Maßstab ist sein Reich und seine Herrlichkeit. Gottes Reich, das ist da, wo er herrscht. Das ist da, wo sein Wille geschieht, ja? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist da, wo er geheiligt wird, ja, geheiligt werde dein Name. Sein Reich und seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, dass die leuchtet auch in uns und durch unser Leben hinein in unsere Umgebung. Das ist der Maßstab, das ist die Sehnsucht, das ist unser Anliegen, wenn wir sagen, Herr Jesus, hilf mir, zu deiner Ehre zu leben. Dass durch mein schwaches, bruchstückhaftes menschliches Leben, deine Herrlichkeit sichtbar wird. Dass ich einer bin, den du gebrauchen kannst als ein Werkzeug, damit dein Reich kommt in dieser Welt und du geehrt wirst und du geheiligt wirst und dein Wille geschieht. Ja, so, das ist es, dieser Zusammenhang, was uns bewusst sein soll, wenn wir überlegen, ja, wie lebe ich zur Ehre Gottes, wenn das geschieht, die Herrlichkeit leuchtet in uns und durch uns. Und dann denken wir so, boah, aber wer bin ich denn? Ja, so klein mit Hut, das geht doch nicht, ja? Nein, doch, aber wir vertrauen auf ihn und wir geben uns ihm einfach hin, so wie wir sind. Und er erwartet nicht, dass wir vollkommen sind. Er hat uns seine Vollkommenheit geschenkt, die besteht und mit der leben wir vor Gott. Und jetzt geht es darum, dass auch unser täglich gelebtes Leben immer mehr dem ähnlicher wird, was wir eigentlich so vor Gott schon sein dürfen durch Jesus, ja, mit seiner Herrlichkeit beschenkt durch seine Gnade, Bürger seines Reiches, die sind wir, ja, wir haben diese Reich Gottes Bürgerschaft, die haben wir schon, ja, sozusagen, und dass wir das immer mehr im täglichen, alltäglichen, herausfordernden Leben immer mehr lernen mit Gottes Hilfe und immer wieder versuchen mit Gottes Hilfe auszuleben und Das war Paulus Arbeit, das war sein Dienst und sein Team, wenn sie da hinkamen jetzt, wo jetzt schon Gemeinden waren, dass sie den Gläubigen halfen, dass die einfach so wieder so ein Stück weiter wachsen konnten, vorankommen konnten. Deswegen, mit vielen Worten hat er sie ermahnt und kam dann nach Griechenland. Genauer gesagt dann Achaia, das war eine römische Provinz in diesem Gebiet Griechenlands, die Römer dann Achaia nannten. Vers 3, und er brachte dort 3 Monate zu, und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Er brachte dort 3 Monate zu, also in Achaia, in Griechenland, vermutlich die meiste Zeit, vielleicht sogar die ganze Zeit, in der Stadt Korinth. Das ist gut möglich, ja. Und er hat dann dort in dieser Zeit in Korinth den Römerbrief geschrieben. Ist auch interessant, ja, wie er immer wieder auf seinen Reisen, gerade wenn er ein bisschen länger verweilte, dann auch Briefe wieder schrieb an andere Gemeinden. Ne, so wie wir das gesehen hatten. In Ephesus hat er den 1. Korintherbrief geschrieben. Irgendwo in Mazedonien hat er den 2. Korintherbrief geschrieben. Jetzt war er in Korinth, in Griechenland. Er hat dort den Brief an die Römer geschrieben. Und so hat er immer wieder, nicht nur gerade da, wo er lebte, den Christen gedient, sondern immer wieder auch an die anderen gedacht. Er erwähnt auch einmal, wie er die in seinen Gebeten immer so auch mit auf dem Herzen trägt. Und dann hat er ja auch wieder Briefe bekommen, er hat Informationen bekommen, Boten sind gekommen, haben Nachrichten überbracht. Man staunt, wie die das damals ohne E-Mail, WhatsApp alles schon hingekriegt haben. Aber die haben das hingekriegt, die Kommunikation, die lief, ja, ohne Technik, super. Ganzen Mittelmeerraum, die waren alle vernetzt. Das ist zum Staunen, wenn man da dem mal so ein bisschen nachgeht. Die Vernetzung, Apostelgeschichte, die Briefe, wo man sieht überall, wer wo war und wer wen kannte und grüßte und so. Dann sieht man, das war ein ganz vitales Netzwerk ohne die Technik.
Ja.
Auch dann, ja. Das müssten dann so ziemlich die Letzten gewesen sein. Das ist so Timotheus, Titus, die gehören, glaube ich, mit zu den Letzten. Ich weiß nicht genau, vielleicht auch noch Thessalonicher, der 2. oder so, Kolosser. Ich weiß, erwähnt manchmal seine Epheser noch, ne? So mit die Letzten dann. Hebräer ist ja, also wahrscheinlich nicht von Paulus, ne? Er ist kein Verfasser erwähnt, Hebräer, ne? Aber es war bestimmt jemand, der irgendwo mit Paulus in Verbindung stand, weil es hat auch so von den Begrifflichkeiten manche Ähnlichkeit mit den Paulusbriefen, nur er wird nirgends erwähnt und es ist untypisch für Paulus, normalerweise hat er immer am Anfang erwähnt, vor allen Dingen, weil es auch Fälschungen gab. Es gab auch von Irrlehrern in Umlauf gebrachte falsche Briefe, die angeblich von Paulus und so weiter sein sollten. Das gab es alles. Und deswegen hat er eigentlich großen Wert gelegt und am Ende immer noch handschriftlich was dazu geschrieben und so erwähnt. Und Hebräer ist kein Verfasser erwähnt. Wäre untypisch für Paulus. Aber es war jemand, und es werden zum Teil Personen erwähnt, die Paulus auch erwähnt in Hebräer. Also es war jemand aus dem Missionsteam, Netzwerkteam insgesamt von Paulus, das auf alle Fälle. Ne? Ja, aber eben, das sind dann später entstandenere Briefe, während so Korinther, Römer, die sind dann eher so in der Anfangszeit seines Wirkens dann auch entstanden. Genau, im Vers 3, brachte dort 3 Monate zu und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Das ist auch wieder interessant. Er hört, okay, die haben offensichtlich einen Anschlag geplant auf mich. Was macht er? Läuft er einfach ins offene Messer? Nee. Er hat beschlossen, als er brachte dort 3 Monate zu und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren, weil er ja eigentlich, jetzt brauchen wir nochmal, ja, da ist die Karte wieder, sehr gut, eigentlich wäre sein Plan gewesen, von Korinth nach Syrien übers Wasser mit einem Schiff, vielleicht hier manchmal an der Küstestation zu machen, nach Syrien, an den Ausgangspunkt, Antiochia in Syrien damals, da wollte er ja zurückkehren. Und hätte sich angeboten mit einem Schiff, das wäre auch schneller gegangen, weil er eigentlich, sein Endziel war dann ja auch Jerusalem. Aber er hörte, okay, die Juden, die stellten, oder er wusste, die stellen ihm nach und das könnte auf so einem Schiff schnell einer dabei sein, der ihn einfach lynchen will. Und dann zog er es vor, den Landweg wieder zurückzugehen, wieder über Mazedonien zu gehen, den Rückweg. Das ist jetzt ja die Hinreise gewesen. Und dann, jetzt gehen wir mal weiter auf die Folie mit der Rückreise, Peter. Genau, dann kommt da die Rückreise. Da müsste jetzt irgendwie, oh, das fängt jetzt da erst wieder. Ah doch, genau, jetzt seht ihr hier die Rückreise, ja. zurück das Ganze wieder. Genau, und dann ist er aber nicht mehr nach Antiochia, sondern ist dann direkt runter, weil die Zeit knapp wurde und er wollte doch unbedingt nach Jerusalem kommen. Man muss nicht ins offene Messer laufen. Ich habe an der Stelle so die Frage so für uns, planen oder spontan entscheiden? Ja, so sein Plan war eigentlich eine Schiffsreise, dann hat er entschieden, nee, das wird gefährlich da, ich gehe lieber über Land. Macht es Sinn, dass man Pläne schmiedet? Sollten wir als Christen nicht einfach gar nichts planen und morgens aufstehen und beten, so, Herr Jesus und Heiliger Geist, du leitest mich jetzt, ich bin gespannt, wo du mich hinführst, dann gehen wir mal los, mal gucken, wo ich lande. Wie gehen wir mit dieser Spannung um zwischen Planen und, aber es kann sein, es kommt ganz anders. Macht es Sinn zu planen? Sollen wir planen? Wenn wir planen, mit welcher Einstellung sollen wir planen? Wer hat eine Idee? Planen? Solange Gott es will. Ja. Und dieses Jakobusbrief habt ihr ja auch schon intensiver angeschaut hier in der Gemeinde, ne, mit Arthur zusammen. Und da kommt diese Stelle, wo es dann heißt, wenn Gott will und wenn wir leben, dann wollen wir dies und jenes tun. Wo wir merken, ja, wir dürfen planen, wir sollen planen. Es ist nicht gut, planlos unterwegs zu sein. Aber immer unsere Pläne in Gottes Hände legen und sagen, Herr, wenn du willst und wir leben, ja, dann wollen wir dies und jenes tun. Das heißt, bereit sein für Kurskorrekturen. Mir sagte mal jemand, als ich noch jung war, also ziemlich lange her, als ich noch jung war, da sagte mir so ein reiferer Christ, dann sagte er zu mir, weil es war auch so die Frage, wie erkenne ich Gottes Willen? So im Blick auf Beruf und Partnerwahl und solche Dinge, wo man als junger Mensch so noch halt Gedanken macht, bis das mal alles geklärt ist, ja. Und dann sagte er, ein Schiff, das vor Anker liegt, kannst du nicht steuern. Du kannst ein Schiff nur steuern, wenn es fährt. Du musst quasi losgehen, ja. Bete, dass Gott dich leitet. Und denke nach, Gott hat dir einen Verstand gegeben, überlege, was wäre gut, auch was du in deinem Herzen spürst, wobei hast du Frieden, wobei hast du ein gutes Empfinden und hast Frieden. Und wenn du denkst, ja, das ist die Richtung, in die würde ich jetzt gerne gehen, in die möchte ich gehen und ich habe da Frieden. Und besprich das mit Gott, leg das in seine Hände und geh los und vertraue darauf, dass Gott alle Hebel in der Hand hat, und den Kurs korrigieren kann, falls er verkehrt wäre. Ja. Das ist dann einfach auch Vertrauen. Im Vertrauen auf Gottes Macht und Kraft und Korrektur losgehen in die Richtung, von der wir den Eindruck haben, das ist die richtige. So, und solange da nichts in die Quere kommt, gehen wir weiter. Und wenn wir irgendwann da sind, wo wir hin wollten, Halleluja. Aber wenn halt was anders kommt zwischendurch, dann müssen wir das auch annehmen und müssen den Kurs da ändern und anpassen. Das sehen wir so auch hier im Vers 3, ne, dass Paulus auch so seinen Kurs geändert hat. Vers 4 und 5, jetzt können wir den Bibeltext wieder nehmen, Peter, Vers 4 und 5. Danke. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sopater von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. 7 Männer werden hier erwähnt. Und diese 7 Männer, die zogen schon mal voraus bis nach Troas. Wenn wir jetzt noch mal auf die Karte gucken können, da muss ich jetzt... Ah ja, du kannst es auch schalten, das ist super. Das war jetzt die Rückreise. Genau, hier ist Troas. Von Philippi nach Troas, das war dann auch noch mal ein Weg wieder über das Wasser, über die See. 7 Männer, die zogen voraus. Da wird ein Sopater von Beröa erwähnt. Beröa war eine ganz besondere Gemeinde. In Apostelgeschichte 17 haben wir davon gelesen. Die waren ganz besonders bemüht, Gottes Wort gut zu erforschen, kennenzulernen, zu verstehen. Und so eine Gemeinde hat Potenzial, Missionare hervorzubringen. Ich will jetzt einfach mal so ein bisschen gucken, diese sieben, wo kommen die hintergründig her, soweit man das erkennen kann. Sopater von Beröa, Beröa war eine Gemeinde, die waren gründlich mit dem Wort Gottes unterwegs, waren da drinnen vertieft. Und das hat Potenzial, reife Christen hervorzubringen, die man dann auch wieder in einem Missionarsteam gebrauchen kann. So kam vermutlich Sopater von Beröa in das Missionsteam von Paulus, das Paulus gebrauchen konnte. Dann ist der Aristarchus, der wird in Ephesus erwähnt, im Kapitel 19, Vers 29. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Das war also auch schon ein Bewährter im Missionsteam des Paulus, der auch nicht weggelaufen ist, als es brenzlig wurde, der das ausgehalten durchgestanden hat, auch ein zuverlässiger Mann. Und dann natürlich Timotheus aus Lystra, Kapitel 16, da hatte Paulus ihn kennengelernt, auf der ersten Missionsreise schon. Und ein Mann, der ihm ein ganz treuer Mitarbeiter gewesen ist und Mitstreiter gewesen ist auf den Missionsreisen und in einzelnen Städten, wo dann Timotheus verweilte, wo Paulus ihn beauftragte. Paulus hat ihm zwei Briefe geschrieben, in denen wir sehr viel lernen, auch über Gemeindeleitung, Ältestenschaft und so weiter, Diakonendienst. Wie führen wir eine Gemeinde und wie geht eine Gemeinde, wie funktioniert das Miteinander, Leiter und Geleitete, ja, und so. Es braucht ja nicht nur Leiter, es braucht auch Geleitete und es muss irgendwie miteinander gut und aufbauend und konstruktiv sein. Da hat Paulus ganz viel dem Timotheus gesagt, da lernen wir ganz viel daraus. Timotheus war übrigens bei 6 Briefen, die Paulus geschrieben hat, ein Mitabsender, wo Paulus den Timotheus erwähnt. Das heißt, Timotheus hat viel Zeit mit und bei Paulus verbracht, auch da, wo Paulus längerfristig war und dann einen Brief an eine Gemeinde geschrieben hat. Und das sind die 2 Briefe an die Korinther, der Philipperbrief, der Kolosserbrief und Thessalonicher und die 2 Thessalonicher Briefe und der Brief an Philemon. 6 Briefe, denen Timotheus mitgewirkt hat. Er wird hier auch erwähnt. Dann wird auch der Tychikus, ist auch einer, der hier erwähnt wird bei diesen 7 Männern. Der war öfters Briefbote gewesen, der dann Briefe überbracht hat an die Epheser, an die Kolosser. Auch ein tüchtiger Mann, der offensichtlich auch ganz gerne gereist ist, der auch wusste, wie man den Gefahren auf Reisen begegnet und ausweicht, dass so ein Bote auch irgendwann ankam, viele hundert Kilometer weiter nach vielen Wochen. Das war nicht selbstverständlich in jener Zeit. Und, aber das war offensichtlich auch ein tüchtiger Mann. So, das waren einfach auch Männer aus Paulus' Team, Missionsteam und Kontaktteam, Netzwerk, die bewährte Männer waren und die offensichtlich ihn auch hier begleitet haben. Merken wir, wie groß zeitweise sein Missionsteam war. Und jetzt schaut mal genau, Vers 4 und 5. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia, Sopater von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Secundus, Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. So, jetzt waren die 7 schon mal los und da war immer noch Paulus und noch mindestens einer. Und noch mehr wahrscheinlich. Und wer war einer von diesen wir, uns? Lukas, der Autor der Apostelgeschichte. Und das ist interessant, weil dieser Lukas jetzt auf einmal wieder in der Wir-Form spricht. Das war schon mal so gewesen. Genau. Als sie dann von Troas nach Philippi kamen, auf dem Hinweg, in der zweiten Reise war das, bei der zweiten Missionsreise, im Kapitel 16, Vers 10, da hatte das wir begonnen. Paulus bekommt diesen Ruf nach Mazedonien. Er ist noch in Troas, an der kleinasiatischen, an der türkischen Küste. Und dann bekommt er diesen Ruf, diese Vision eines mazedonischen Mannes. In der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und dann Vers 10 schreibt Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, als er, Paulus, aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und das ist der Punkt, wo Lukas nicht mehr als einfach nur Erzähler schreibt über das, was Paulus und die anderen alles erlebt haben, sondern das ist der Punkt, er hat ja die ganze Apostelgeschichte geschrieben, aber das ist dann der Punkt, wo er einsetzt, in der Wirform ab Troas war er dabei. Aber nicht sehr lange und nicht sehr weit, vermutlich nur bis Philippi. Und da hatte das dann schon wieder aufgehört, das heißt, er blieb in Philippi, der Lukas. Und jetzt später, dritte Missionsreise, es ist jetzt der Rückweg, dann lesen wir hier in Vers 5, setzt hier plötzlich das Wir wieder ein. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Vers 6, wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Was wir jetzt nicht genau wissen, aber wir machen uns jetzt die Gruppe bewusst, da ist Paulus und ein Missionsteam, 7 davon gehen schon mal voraus. Wir wissen nicht genau ab wo. Der Rückweg jetzt erstmal, was hier in diesen Versen geschildert ist, ist von Korinth bis Troas. Es kann sein, dass die alle zusammen von Korinth bis Philippi gegangen sind und die 7 dann von Philippi nach Troas schon mal vorausgeschickt wurden. Es kann auch sein, dass die 7 schon irgendwo früher auf diesem Weg der Rückreise losgeschickt wurden, schon mal voraus und bis Troas gereist sind und dort gewartet haben, bis Paulus, Lukas und wer noch dazu gehörte, dort ankamen. Das ist jetzt, sagen wir mal, lässt der Text offen, aber wir merken, das ist ein großes Team und da ist Bewegung und die einen, die ziehen schon mal voraus und die anderen, die kommen hinterher. Es ist auch nicht ganz klar, ob Paulus selbst zu diesen, mit den 7 vielleicht auch mitging, das könnte auch noch sein. Der Text macht es nicht so ganz, ganz deutlich. Ja? Oder zu denen, die dann nachher hinterherzogen. Weil ja Lukas der ist, der schreibt, sie gingen voraus, warteten auf uns in Troas, wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Ich denke, wahrscheinlich war Paulus eher bei denen, die die zweite Truppe waren, weil gerade Philippi ihn mit dieser Gemeinde sehr, sehr viel verbunden hat. Das sehen wir in dem Brief an die Philipper, eine ganz große Herzlichkeit und wie gesagt auch diese Unterstützung der Philipper in seinem Dienst, wo ich mal da denke, da wollte er vielleicht sehr gerne noch ein bisschen diese Zeit verbringen. Und vielleicht war es wirklich nur dieser Sprung von Philippi nach Troas, wo die 7 schon mal vorausgegangen sind und dann Paulus und die anderen hinterher. Soweit mal dazu. Jetzt möchte ich gerne noch diese zweite Begebenheit hier in diesem Abschnitt bis Vers 12 mit euch anschauen für heute. Viertelstündler haben wir noch. Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis nach Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren, und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn und umfasste ihn und sprach, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach, und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Einfach mal so ganz spontan, was denkt ihr über diesen Vorfall, über diese Geschichte? Stell dir vor, du wärst dabei gewesen. Wie war das? Geht zur Tagesordnung über.
Ja.
Okay. Ja. Noch Gedanken dazu? Gedanken, Eindrücke? Es ist schon eine unglaublich krasse Sache, ja? Also was wir sehen, ist so diese Praxis. Offensichtlich, dass die Gemeinde Jesu, die christlichen Gemeinden dann in den Orten, dass sich dort diese gute Tradition, wie wir sie auch noch haben, entwickelt hat, am ersten Tag der Woche. Da versammeln wir uns. Das war ja ein Unterschied zu den jüdischen Versammlungen, die am Sabbat, am siebten Tag der Woche stattgefunden haben. Warum haben sich die Christen am ersten Tag der Woche begonnen zu versammeln? Das ist dass der Auferstehungstag unseres Herrn. Jetzt war das ja in der Regel kein freier Tag, kein Feiertag, ja. Und bis es dann irgendwann mal im Römischen Reich Staatsreligion wurde, aber da gingen noch zwei Jahrhunderte drüber hin. Und deswegen oft, entweder kamen die früh morgens zusammen oder halt am Abend, ja, wenn die arbeiten mussten. Da waren ja auch Sklaven dabei in den Gemeinden, Sklaven, die sich bekehrt hatten. Also Sklaven waren damals, das war weit verbreitet, war jetzt aber nicht unbedingt so, wie wir die Sklavereiberichte kennen, dann später, wo Schwarze versklavt waren in Amerika und so weiter. Also ganz oft hatten diese Sklaven, das waren halt Arbeitnehmer, die hatten ihren Arbeitgeber und die waren die Arbeitnehmer, kann man so ein bisschen dazu die Parallelen ziehen. Aber die hatten natürlich, die mussten tagsüber arbeiten. So, jetzt konnten die nicht sagen, ich habe mich bekehrt, Sonntagvormittag komme ich nicht mehr zur Arbeit, wir feiern Gottesdienst. Das ging nicht, also dann waren die halt früh morgens oder spät abends, aber das war ihnen wichtig am Tag der Auferstehung des Herrn. Sie kamen zusammen am ersten Tag der Woche, da waren die Jünger versammelt. Sie brachen das Brot miteinander, eine andere Bezeichnung für Abendmahl. Sie feierten Abendmahl miteinander. Es ist jetzt nicht ausdrücklich hier gesagt, dass sie das jedes Mal, wenn sie sich immer am ersten Tag der Woche feierten. Es könnte auch so einfach sein, am ersten Tag der Woche, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen. Könnte man auch so verstehen, bei der Zusammenkunft brachen sie das Brot. Muss nicht zwangsläufig heißen, dass es jeden Sonntag war. Aber es ist schon eine wahrscheinliche Tradition und ist eine Tradition, die ja in manchen Gemeinden oder Kirchen sich bis heute auch hält oder wiederentdeckt wurde. Ja. Also katholische Kirche, da ist das so praktisch, da wird sonntags, jeden Sonntag im Gottesdienst dann diese Eucharistie quasi gefeiert. Da ist das Teil dieses Gottesdienstes. Ist aber auch ein ganz anderes Abendmahlsverständnis als unseres. Wir werden jetzt nicht irgendwie näher auf das Thema Abendmahl eingehen. Das wäre selbst ein Abend für sich. Nur einfach, dass wir hier sehen, diese Praxis. Oft haben die vielleicht sogar jeden Sonntag, wenn die zusammen waren, Gottesdienst feierten, irgendwie in dem Rahmen auch das Abendmahl gefeiert. Und sie waren hier offensichtlich am Abend zusammen. Am ersten Tag der Woche, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Ich habe einen Vorschlag, wie lange wir heute machen, ne? Nein, nein, keine Sorge. Das machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein, nein, wir haben ja schon unsere Grenze hier. Aber klar, er wollte weiterreisen und wie wir schon gesehen haben, wenn er mal wo war, dann wollte er viel, viel, viel mitgeben, ja. Viel, viel, viel den Leuten ans Herz legen und Gedankenfutter geben, geistliche Speise austeilen. Das war einfach, das hatte er auf dem Herzen, das war sein Anliegen. Er sagt, Leute, morgen muss ich weiter, ich bin nur noch heute Abend hier. Es gibt kein Limit. bleibt einfach und ich rede und ihr hört zu. Das war so ein bisschen die Strategie. Aber ja, Hubert, hast recht. Das ist so ein bisschen für uns, also, ne? Wäre jetzt ein bisschen ungewöhnlich für uns. Aber scheinbar waren die Leute auch einverstanden. Ich weiß nicht, ob welche gegangen sind irgendwann. Aber vielleicht war die ganze Sache so interessant und so herausfordernd. Und in ihrer ganzen Situation, in der sie auch waren, das haben die vielleicht auch wirklich geschätzt. Nichtsdestotrotz konnte man dabei einschlafen. Und ob dieser junge Mann, dieser junge Eutychus, der Einzige war, der eingeschlafen ist, das wissen wir nicht, aber er ist der Einzige, der dabei aus dem Fenster gefallen ist. Und deswegen wird er erwähnt, sonst würde das wahrscheinlich überhaupt nicht erwähnt, ob da wer und wie viele da eingeschlafen sind mal zwischendurch. Ja? Aber nun war es halt so, er ist eingeschlafen, da wird extra noch erwähnt, dass in diesem Saal, in diesem Obersaal, also im Obergeschoss war ein größerer Raum, wo sie sich versammelten, da brannten zahlreiche Lampen, jetzt waren das keine LEDs, da brannten die Lampen, Öllämpchen, das gab eine Menge Rauch, der Sauerstoff war alle, das trägt alles dazu bei, dass man in einen gesunden Schlaf wegdämmert. Ja, so. Also einfach so ein bisschen, vielleicht wird es extra erwähnt, um auch zu verstehen, der junge Mann, der war jetzt nicht vorsätzlich unaufmerksam, der wollte nicht seinen Kirchenschlaf hier halten, der wollte eigentlich zuhören, aber die Luft wurde dünn und wie auch immer und er konnte irgendwann nicht mehr. Er hatte vielleicht auch viel geschafft, junger Mann, hatte vielleicht körperlich zugelangt an dem Tag, war müde und dann so einen Abend 3-4 Stunden da zuhören, kann man verstehen, ist ein bisschen herausfordernd. Es werden ihm auch gar keine Vorwürfe gemacht, deswegen. Deswegen steht es hier nicht, dass man gesagt hätte hier, Paulus sagte, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht einschlaft, bringt nächstes Mal die Streichhölzer mit, klemmt die hier rein, ja, in die Augen, damit die euch nicht zufallen oder nichts, keine Vorwürfe. Warum wird das hier erwähnt? Es wird erwähnt, weil Paulus bzw. Jesus durch Paulus diesen jungen Mann auferweckt hat. Und das war was Besonderes. Aber heftig, oder? Aber sowas Heftiges. Ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, sank in einen tiefen Schlaf, während Paulus weiter redete. Paulus hat es also auch nicht gestört, wenn da mal einer zwischendurch ein Nickerchen machte. Das fällt mir gerade so auf. Während Paulus weiter redete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom 3. Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Und hier steht wirklich tot. Und Lukas war dabei und der war Arzt. Der hat keine Fehldiagnose gestellt. Der Mann war nicht nur scheintot, er war wirklich tot. Das ist wichtig, uns das bewusst zu machen. Es war wirklich eine Auferweckung. Weil wenn dann im Vers 10 steht, da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm, dann ist es nicht so zu verstehen nach dem Motto, der ist gar nicht wirklich ganz gestorben, das sah nur so aus, macht kein Aufhebens, der ist nur ein bisschen schlecht hingefallen, ist bewusstlos, der ist gleich wieder munter, ich kitzel den ein bisschen und dann ist gut. Sondern der war tot. Das ist hier wirklich, und dann hat Paulus, und wir werden das gleich noch vergleichen mit einem alttestamentlichen Text, dann hat Paulus hier ihn wirklich, Jesus durch Paulus, ihn auferweckt und dann ist seine Seele wieder in ihm. Und deswegen sage ich, seine Seele ist in ihm. Ja, also es ist alles wieder gut. Ein schrecklicher Unfall ist passiert, aber Jesus hat ihn komplett rückgängig gemacht, diesen Unfall, als wäre er nicht passiert. Und deswegen kann er sagen, ne, macht jetzt kein Aufhebens, macht keinen Lärm. Normalerweise, stellt euch vor, der wäre tot geblieben. Was da für eine Situation entstanden wäre, ein Lärm. Schlimm, ja, und Totenklage und was da alles dazugehörte, auch in dieser Kultur und so weiter. Aber Paulus sagt, nee, hey, alles gut, alles okay. Es ist so, als wäre er nicht runtergefallen und nicht, hätte sich nicht zu Tode gestürzt. Alles ist wieder gut. Er ging wieder hinauf und dann machten sie weiter. Ja? Dann kam das eigentliche Brotbrechen erstmal, was ja auch im Plan war, brach Brot, aß und unterredete sich, vermutlich also das Brotbrechen und dann noch gegessen, eine Mahlzeit, ja, so wie Frühstücksgottesdienst oder so, ja. Nur hat Paulus erst gepredigt und dann haben sie gegessen, es war ja auch am Abend und nicht zum Frühstück. Brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach. Soll man so lange machen? Nicht nur Mitternacht, sondern bis der Tag anbrach? Nein, das wäre ein bisschen heftig. Nein, nein, nein. Selbst wenn es was zu essen gäbe zwischendurch. Und dann zog er fort und sie brachten den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Ja, das ist klar, die waren sehr getröstet. Aber jetzt schauen wir mal, ich habe so ein bisschen dieses Thema Totenauferweckungen. Das ist interessant, das war mir noch nie vorher so aufgefallen. Ich habe jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen mehr Gedanken gemacht mal. Das ist etwas unglaublich Seltenes in der Bibel. Es ist interessant. Es kommt unglaublich selten vor. Im Alten Test, also so eine direkte Totenauferweckung, wo jetzt quasi ein Mensch Gottes Werkzeug ist, um einen bereits verstorbenen Menschen noch einmal in das irdisch-leibliche Leben aufzuerwecken. Ja? Das kommt sehr selten vor. Wie oft hat der Herr Jesus als Mensch lebend einen Toten auferweckt? Dreimal. Ja, nicht öfter. Dreimal. Ja? Dieser junge Mann aus Nain, der Sohn einer Witwe, und dann das Töchterlein des Jairus und den Lazarus, genau, Lazarus hieß er, ja, von Maria, Martha, der Bruder. Diese drei. Im Neuen Testament ansonsten lesen wir, dass einmal Petrus, eine bereits gestorbene Person, das war die Tabitha, vom Tod nochmal auferweckt hat, oder Jesus durch Petrus diese Tabitha nochmal auferweckt wurde, und hier dieser junge Mann, Eutychus, durch Paulus. Das sind aber die einzigen solchen in dieser Art Totenauferweckungen, von denen wir lesen, ja. Es gibt da noch den Bericht, dass nach der Auferstehung Jesu sich Gräber öffneten in Jerusalem und Verstorbene plötzlich wieder unterwegs waren und so. Aber das ist nicht, da war nicht ein Mensch das Werkzeug in dem Moment, ne? Sondern so direkt dieses menschliche Werkzeug. Und im Alten Testament, da lesen wir von Elia, dem Propheten, der einmal einen Jungen auferweckt hat, und von Elisa, seinem Schüler und Nachfolger, Propheten Elisa, der das auch einmal tat. Aber das sind meines Wissens in der ganzen Bibel alle Berichte, wo ein Mensch Werkzeug Gottes war, um einen verstorbenen Menschen noch einmal in dieses leiblich-irdische Leben hinein aufzuerwecken. 1. Könige 17. 1. Könige 17, da geht es um den Sohn der Witwe in Zarephat. Und dann lesen wir in den Versen 19 bis 21, diese Frau, die klagt ihm jetzt, dass der Sohn verstorben ist, ja, diese Witwe von Zarephat, und dann heißt es, Vers 19, ja, er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn her, und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde lebendig. Da ist so eine gewisse Parallele zu dem, was wir hier gelesen haben, wie Paulus diesen Jungen, diesen Eutychus, wie er den aufweckt, ja, so dieses, so er breitet sich aus über ihm, ja, das ist ein, als hätte Paulus dieses hier auch gekannt, hat er ja auch gekannt, er kannte die Bibel sehr gut, er kannte diesen Bericht, was Elia damals erlebt hat, und er hatte einfach dieses selbe Anliegen. Herr Jesus, der Junge war hier, der liebt dich, der hörte dein Wort, der ist eingeschlafen, das war ein schrecklicher Unfall. Bitte lass ihn doch nicht tot. Lass doch seine Seele wieder zurückkehren in seinen Leib. Ja? Und in dieser Sehnsucht und in diesem Gebet streckt er sich auch so aus, ja, über ihm quasi. So eine gewisse Parallele, die uns auch zeigt, ja, dieser junge Mann, der war wirklich tot. Und als dann Paulus sagt, macht keinen Lärm, seine Seele ist in ihm. Das war, nachdem dann Gott das Gebet des Paulus erhört hatte und die Seele zurückgekehrt war und wieder in dem jungen Mann drin war, in dem Eutychus. Und dann konnte Paulus sagen, kein Lärm, keine Totenklage, keine Trauer nötig, Alles ist wieder gut, ihr Lieben. Er lebt. Gott hat ein Wunder getan. Interessant. Und Elisa hat ja dann, wie gesagt, Ähnliches erlebt. Das kann man in 2. Könige 4 lesen. Das lasse ich jetzt mal, die Zeit ist um, die Stunde ist um. Mir fiel einfach auf, dass das doch insgesamt gesehen auch in diesen biblischen Zeiten etwas unglaublich Seltenes war. So rein gefühlt hätten wir jetzt vielleicht gedacht, hätte ich auch gedacht, muss doch noch mehr gegeben haben. Aber das waren tatsächlich wohl so die einzigen Totenauferweckungen, wo so direkt ein Mensch Gottes Werkzeug war, einen anderen Menschen, der schon gestorben war, wieder ins Leben aufzuerwecken. Die Seele kommt zurück, die schon entwichen war aus dem Leib, sie kommt zurück. Ja. Also praktisch 2-mal im Alten Testament Elia, 1-mal Elisa, 1-mal und 3-mal der Herr Jesus dann in den Evangelien und dann in der Apostelgeschichte 1-mal der Petrus, 1-mal der Paulus. Das wären dann 7, ist ja auch so eine biblische, göttliche Zahl, 7 solche Situationen gewesen. Aber ich habe noch so eine Schlussfrage. Theoretisch, wenn jetzt so was in der Art unter uns geschehen würde, wären wir bereit, wie Paulus, so zu handeln und zu beten? Also der Paulus konnte das nicht planen. Der konnte sich nicht darauf einstellen. Er hat so reagiert, hat einfach gemacht. Elia hat ja 3-mal zu Gott gefleht. Ja. Bitte Herr, weck doch diesen Jungen auf. Ja, du kannst doch jetzt dieser Witwe nicht den Sohn sterben lassen, ja so. Ja, ja. Also das. Ja. Ja. Also wenn wir Gott nicht verstehen und es gibt solche Situationen, wir können ihm das sagen. Gott, ich verstehe nicht, was du machst. Lieber Herr Jesus, ich verstehe nicht, was du hier zulässt. Wenn es uns so zumute ist, dann dürfen wir das auch ehrlich aussprechen. Das ist ehrliches Beten. Ja, schlecht ist, wenn man aufhört zu beten, weil man denkt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Ne? Ihm das Leid klagen, ich würde das so rum sagen, ihm die Situation klagen. Ne? Nicht ihn selbst, aber die Situation sagen, wie die ist. Und wie schrecklich das ist.
Er hat ja jetzt, wenn du das bei Elia hast, ja eben vorgelesen, das war ja schon, er hat direkt Gott angeklagt.
Ja. Ich denke, er war aber schon mit Ehrfurcht, ne? Er hat aber halt wirklich so gerungen mit Gott. Das hat auch Hiob gemacht. Mose hat es gemacht, David hat es ganz oft in den Psalmen gemacht und Gott hat es ihnen nie vorgeworfen. Es ist immer noch ein ehrliches Beten. Wenn ein Mensch sauer ist auf Gott und dann aufhört zu beten und abbricht zu beten, das ist eine Missachtung Gottes. Wenn ein Mensch Gott nicht mehr versteht, dann ist es ja gerade dieses Dilemma, Gott, ich habe dich so lieb, aber ich bin gerade total enttäuscht und frustriert von dem, was du hier zulässt. Ich krieg's gerade nicht in mein Herz, in meinen Kopf, warum? Und das ist ehrlich, so hat Hiob gebetet, so hat David, so sind wir ermutigt von Gottes Wort selbst, durch sein inspiriertes Wort, durch diese Menschen, die inspiriert waren, so werden wir ermutigt, wir dürfen so beten. Aber in dieser Ehrfurcht, du bist Gott und gerade deswegen ist es ja so schwer zu ertragen. Hätte da jetzt irgendein Mensch versagt, weil ihm die Kontrolle entglitten wäre, ja, und dann klagen wir ja auch noch Menschen an, aber obwohl wir genau wissen, aber der Mensch letztlich, der konnte das nicht verhindern. Aber Gott könnte. Gott hätte verhindern können, dass dieser Junge zum Fenster runterfällt und sich totstürzt, während er doch eigentlich da war, in bester Absicht, um eine Predigt zu hören. Ja. Nee, von denen lesen wir nichts. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, Gott schätzt die Ehrlichkeit. Und wie gesagt, wenn es aus diesem Schmerz ist, Gott, du bist doch Gott, du hast doch alle Hebel in der Hand. Also das ist ja da noch, dieses Vertrauen. Gott, du kannst doch bewahren, du kannst doch schützen. Warum hast du nicht davor bewahrt? Das ist ja quasi noch eine andere Haltung, als wenn ich sage, ich höre auf zu beten, weil Gott ist sowieso ohnmächtig. Der kann ja gar nichts. Da ist ein Unterschied. Da ist ein Unterschied. Da behalten die Menschen die Ehrfurcht, wenn sie so klagen, in dem Sinne wie Gott, warum hast du es nicht verhindert? Warum lässt du das zu? Ja, das darf man aussprechen. Es kann sein, man kriegt nie eine Antwort und man muss das akzeptieren. Oder Gott greift irgendwie ein und handelt. Wenn jetzt Gott den Jungen nicht auferweckt hätte, ja. Aber er hat ihn auferweckt. Wir müssen nicht grübeln, was wäre gewesen, wenn er hat ihn. Nein, das ist, sowas kann man erstens nicht planen. Und es ist auch gut, dass das nicht irgendwo so an der Tagesordnung ist, solche Dinge. Aber mir wurde diese Frage wichtig, für mich, für uns, einfach so zu mitgeben. Ich habe da für mich auch keine irgendwie jetzt einfache Antwort oder so, aber dieses so, Paulus war bereit, in dem Moment hinzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt hin und ich bete, ja. Und auch dieses Gebet von Elia, was wir gesehen haben, dass er so dreimal und so mit Gott ringt, ja, das zeigt ja auch, er wusste nicht im Voraus, ob Gott das wirklich tun würde. Wir wissen das auch nicht. Aber dass wir damit rechnen, Gott kann Wunder tun. Es fehlt ihm nicht an Macht. Er kann auch solche Wunder tun. Sind wir bereit zu beten und zu hoffen und mit Gott zu rechnen, aber ohne dass wir das dann wieder so, es gibt ja auch so eine Richtung so nach dem Motto, wenn wir nur genug beten und glauben und es schaffen zu glauben, dass Gott das tut, dann tut er das garantiert. Nein, dann hätten wir die Kontrolle über Gott oder könnten sie haben. Das ist uns völlig verwehrt, das geht gar nicht. Aber auf der anderen Seite, dass uns bewusst ist, Gott kann wirklich Wunder tun. Und wenn Not ist, wenn jemand in Not ist oder Not hat, dass wir einfach beten, bitte, bitte, Herr Jesus, greif ein, tu ein Wunder, wirke. So in diese Richtung einfach ein bisschen dieses mitzugeben.